Hol dir jetzt das 7-Minuten Reset-Audio zur Regulierung deines Nervensystems. Das ist ein Geschenk von mir an dich. Und du musst einfach nur auf www.sarahdesai.de/7 als Zahl geschrieben, minus Minuten, minus Reset gehen. Und da wartet es schon auf dich.
Die meisten Menschen leiden ja an sich selber. Die meisten Menschen stehen sich ja selbst im Weg, wenn sie leiden, weil sie häufig dann eben von alten psychischen Programmen gesteuert werden, die in ihrer Vergangenheit geprägt wurden und sie die Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit betrachten.
Hey, wie schön, dass du hier wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht's in dieser Folge um eine der größten Fragen, würde ich sagen, der Menschheit. Wer bin ich? Und ich habe mir eine Expertin eingeladen, genau für diese Frage. Ich glaube, ich muss sie gar nicht mehr groß vorstellen. Ich tue es aber natürlich trotzdem. Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Sarah, für die Einladung.
Ich freue mich sehr und wir starten direkt, oder? Also, wer bin ich? Wer bin ich? Diese Frage, ich glaube, ergründen oder versuchen wir alle zu ergründen. Und du hast mal in einem Interview gesagt, wir sind unsere Emotionen. Kannst du dazu was sagen?
Das macht natürlich einen ganz, ganz wichtigen Teil aus, weil unsere Gefühle ja im Grunde auch unser Bewusstsein sind. Ne? Stell dir mal vor, du würdest nichts fühlen. Dann wäre alles egal. Dann hätte auch nichts eine Bedeutung für dich. Also du hättest weder eine Lebensfreude, noch hättest du Probleme. Du wärst, ja, im Grunde wärst du leer. Das wäre wahrscheinlich dein Problem. Und das ist ja auch, was Menschen schildern, die an schweren Depressionen erkrankt sind. Dass das Schlimmste sei diese komplette Gefühlsleere. Und die Evolution hat uns ja Emotionen in die Wiege gelegt, vor allen Dingen auch die Fähigkeit, uns zu freuen, also Lebensfreude, damit wir ein Interesse haben, überhaupt am Leben zu bleiben. Und deswegen auch eine Höllenangst vorm Tod, aber die Höllenangst vom Tod allein würde nicht reichen, denn Menschen, die nicht mehr so am Leben hängen, wie zum Beispiel schwer Depressive, für die ist der Tod kein erschreckender, sondern leider häufig ein erlösender Gedanke. Und daher braucht es unbedingt die Lebensfreude. Also wir brauchen die Freude oder die Möglichkeit, uns zu freuen. Ich sage immer, die Ersatzdroge für die Freude ist die Hoffnung. Also wenn ich gerade in einer Lebensphase bin, die für mich sehr unglücklich und sehr bedrückend ist, dann hält mich halt oft die Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird, dass ich irgendwann wieder die Sonne sehe am Leben. Aber was unsere persönliche Situation anbelangt, da haben wir natürlich erheblich mehr Einflussmöglichkeiten. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, was genau macht mich denn so unglücklich, worunter genau leide ich denn? Also erstmal brauchst du ja eine Diagnose und dann ist es eben ganz wichtig, die Umstände zu verändern. Und ich als Psychologin, ich mache ja unheimlich oft die Erfahrung, klar, ich kann in einem Job sein, der irgendwie unbefriedigend ist oder wo ich ein sehr schwieriges Arbeitsumfeld habe, und so weiter. Also es können immer mal wieder auch äußere Faktoren sein, die ich einfach ändern muss. Aber die meisten Menschen leiden ja an sich selber. Die meisten Menschen stehen sich ja selbst im Weg, wenn sie leiden, weil sie häufig dann eben von alten psychischen Programmen gesteuert werden, die in ihrer Vergangenheit geprägt wurden und quasi die Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit betrachten. Also ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, damit das mal nicht so abstrakt hier klingt. Nehmen wir mal an, ich hatte eine Kindheit, die vielleicht nicht ganz so glücklich war. Meine Eltern waren vielleicht überfordert ein bisschen und gestresst. Und deswegen habe ich mich vielleicht als Kind nicht so oft verstanden gefühlt oder manchmal auch gar nicht richtig gesehen und wahrgenommen gefühlt. Und das prägt sich dann ja tief ein. Das prägt sich auch tief in mein Selbstwertgefühl ein, weil gerade die ersten Lebensjahre, da entstehen wahnsinnig viele Verknüpfungen im Gehirn. Und da prägt sich auch ganz viel vom eigenen Selbstwertgefühl ein. Und da habe ich vielleicht so ein Selbstwertgefühl erworben als Kind von, ja, ich bin ja nicht wichtig, ich genüge nicht. Und schon als Kind habe ich gelernt, mich irgendwie so zu verhalten, dass ich mit meinen Eltern doch noch irgendwie klarkomme. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer überfordert sind, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt, in Form von Anpassungsleistung. Das heißt, das Kind wird sich irgendwie so an die Bedürfnisse seiner Eltern anpassen, dass es doch noch irgendwie mit ihnen klarkommt. Und das ist ein tief geprägtes Verhaltensprogramm, mit dem ich dann eben groß werde. Und jetzt kann halt mein Gehirn irgendwie die Vergangenheit von der Gegenwart nicht unterscheiden. Das ist das Problem. Also das A und O ist, dass man seinem Gehirn beibringt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden.
Würdest du sagen, dass alles aber eine Form von Kontrolle ist? Hey, also wenn ich mich anpasse, und man sagt ja auch gerne so People-Pleaser, aber eigentlich ist ja das Ziel von People-Pleasern auch gar nicht, es allen recht zu machen, sondern nicht abgelehnt zu werden und die Kontrolle darüber zu haben, wie nehmen mich andere wahr?
Absolut richtig, was du sagst. Es geht letztlich um Kontrolle. Autonomie und Kontrolle sind ja die auch eben starkes Grundbedürfnis. Und am Ende des Tages ist all about control. Also Kontrolle ist hochgradig wichtig, weil Kontrolle ja Sicherheit vermittelt. Und wenn ich als Kind gelernt habe, mit maximaler Anpassung schaffe ich es am besten, dass ich nicht verletzt werde, dann ist das natürlich eine Form der Kontrolle. Und es ist auch eine Form der Kontrolle, nämlich in Form von Enttäuschungsprophylaxe, wenn ich sage, ich verlasse mich nur auf mich selbst und lasse keinen Menschen so nah an mich ran, dass er überhaupt die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Das sind dann die Überautonomen. Die gehen natürlich Beziehungen ein, die haben auch Freunde, die gehen auch Liebesbeziehungen ein. Aber innerhalb dieser Beziehungen, vor allen Dingen bei Liebesbeziehungen noch mehr vielleicht als bei Freunden, sorgen die immer wieder mit diversen Manövern, dass ihnen der Partner oder die Partnerin eben nicht wirklich zu nahe kommt. Also sie stellen auch immer wieder Distanz her. Oder was eben häufig vorkommt, dass die unter Bindungsangst leiden, ohne dass sie es unbedingt selbst wissen. Glauben häufig halt, sie hätten noch nicht den oder die richtige gefunden. Weil es ihnen immer wieder widerfährt, dass sie nach einer stürmischen Anfangszeit zum Beispiel relativ abrupt das Interesse an ihrem Liebespartner verlieren und dann größte Zweifel kommen, ob das jetzt wirklich, ob sie es jetzt oder er jetzt wirklich sein soll. Und dann kommt so ein Schwächenzoom, sage ich immer, ja, das ist die Nase vielleicht nicht doch ein bisschen zu groß und macht ja Taugeräusche. Also, dass man sich dann auch in so Schwächen reinzoomt und dann ziemlich abgeturnt ist und ja, und dann kommt so ein Zickzackkurs aus Nähe und Distanz und irgendwann macht man halt ganz Schluss.
Wie schaffe ich das denn, meine Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen? Also klar, tiefe Reflexion, tiefe Auseinandersetzung. Jetzt für die Hörerinnen, hast du da was du mitgeben kannst für den Alltag? Wo fange ich an, wenn jetzt jemand sagt, ey, das macht alles total Sinn, but I don't know where to start?
Dass man sich einfach mal überlegt, was hat mich eigentlich so geprägt? Dass man sich mal seine Kindheit anguckt und mal so in sich hineinspürt. Wie war das eigentlich damals mit Mama und Papa? Wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Habe ich mich eigentlich wirklich geliebt und angenommen gefühlt? Also haben meine Eltern mir meine Wünsche nach Bindung erfüllt? Haben sie mir aber auch gewisse Freiräume gegeben? Haben sie mich auch autonom gemacht oder meine Autonomie unterstützt? Wie habe ich Beziehungen erlebt? War das etwas, wo ich mitmachen konnte, also mitgestalten konnte, in dem Sinne, dass auch meine Bedürfnisse mal zählten und dass ich beachtet wurde oder wenn ich irgendwas gesagt habe, dass man mich gehört hat? Also das ist ja dieses Mitgestalten können, das man nicht einfach so über die Kinder so drüber bügelt, ne? Und dass man dann mal so in sich fühlt und sich überlegt, was halte ich eigentlich im tiefsten Inneren von mir? Also mal so versucht, diesen negativen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen. Also die erste Frage ist so, was bin ich eigentlich wert? So, was denke ich im tiefsten Inneren über mich? Und die zweite Frage ist, was meine ich, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Kann man mich einfach so lieben, weil ich irgendwie gut bin? Gut genug? Und zwar auch unter der Bedingung, dass ich mich nicht immer da anpasse, sondern auch meine Wünsche anbringe, sag, was ich will und was ich nicht will. Oder habe ich so das Gefühl, in Beziehungen muss ich irgendwie schon ziemlich Erwartungen erfüllen, damit der andere mich liebt. Und so kann man mal so diesen eigenen Themen auf die Spur kommen. Ja, aber die ersten Schritte sind eben, dass man einfach mal guckt, was hat mich eigentlich geprägt und wo sind meine Glaubenssätze. Und da, das finde ich immer wieder interessant zu beobachten, entsteht bei einigen Leuten schon so ein Widerstand. So nach dem Motto, ey, was soll denn das jetzt? Sind jetzt meine Eltern an allem schuld oder was? Was soll das? Ich bin doch jetzt groß, ich kann mein Leben selbst gestalten. Und das ist immer so ein Hinweis darauf, dass da ein Loyalitätskonflikt auch zu den Eltern besteht. Ich sage übrigens nicht, die Eltern sind an allem schuld. Ich sage, guck dir bitte an, was dich geprägt hat, wenn du wissen willst, welche Programme in deinem Kopf installiert sind. Und da leider die Programmierer ganz wesentlich die allerersten Bezugspersonen sind, und das sind nun mal in der Regel auch die Eltern, kommst du nicht umhin, da mal einen kritischen Blick drauf zu werfen. Und wenn du deinen eigenen Weg gehen willst und psychisch gesund sein willst, ist es ganz wichtig, dass du dich auf gesunde Art und Weise von deinen Eltern löst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklungsaufgabe. Und lösen heißt ja nicht, dass ich sie weniger lieb habe, sondern lösen heißt, dass ich mal eine Bestandsaufnahme mache, was gehört wirklich zu mir und was gehört zu meinen Eltern. Also wo wurden mir vielleicht Werte vermittelt, die ich bei kritischer Überprüfung eigentlich nicht teilen möchte? Wo wurden mir Glaubenssätze vermittelt, die im Grunde genommen ja gar nichts über mich aussagen, sondern eher etwas über die Überforderung meiner Eltern? Also ich bin ja als Kind völlig richtig geboren worden. Alle Kinder sind richtig. Fertig, aus. Und es ist die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu lieben. Und es ist nicht die Aufgabe der Kinder, sich so zu verhalten, dass ihre Eltern sie lieben können. Und wenn das meinen Eltern nicht gelingt, warum auch immer, mir dieses Gefühl vermittelt zu haben oder nicht gelungen ist, dann waren sie der Fehler und nicht ich. Weil darum geht es am Ende des Tages. Am Ende des Tages geht es im Grunde genommen nur um die Frage, bin ich jetzt der Fehler oder hast du oder haben meine Eltern was falsch gemacht? Und ich vergleiche das gern wie mit einem Haus, das man geerbt hat. Stell dir vor, du erbst ein Haus und jetzt gehst du mal durch das Haus und dann überlegst du dir, was ist alles schön, was kann bleiben. Also die meisten Eltern machen ja auch viel richtig. Es ist ja nicht so gut. Es gibt auch ganz, ganz schlimme Eltern, aber ich rede jetzt mal von normalen Eltern, die auch vieles richtig machen. Also du hast dieses Haus geerbt und dann überlegst dir, was kann alles bleiben? Was sollte vielleicht raus? Wovon möchte ich mich verabschieden? Wo könnte ich ein bisschen renovieren? Wo müsste ich vielleicht auch was anbauen oder wollte ich was anbauen? So. Und so kann man es eben auch sehen mit der eigenen Kindheit, dass man einfach mal guckt, was gehört eigentlich zu mir und was nicht und was kann ich meinen Eltern wieder freundlich vor die Tür stellen? Und das ist eben eine gesunde Loslösung. Und wenn ich über diese Brücke nicht gehen will, und das sind nicht wenige, die das nicht wollen, ohne dass es ihnen unbedingt bewusst ist, dann passiert nämlich Folgendes. Dann bleiben die Glaubenssätze bei mir. Denn aus Loyalität zu meinen Eltern sage ich dann im Zweifelsfall, auch als Erwachsene, ich bin der Fehler. Ich komme mal auf das vierte Grundbedürfnis, psychische zu sprechen, das haben wir hier noch gar nicht so richtig erwähnt. Indirekt am Anfang, nämlich unser Wunsch, glücklich zu sein. Wir wollen gute Gefühle haben und ungute Gefühle möglichst vermeiden. Und so eine Auseinandersetzung eben auch mit der eigenen Erziehung kann auch mal schmerzhaft sein. Und wenn ich diesem Schmerz aus dem Weg gehen will, weil ich mir eben nicht eingestehen will, dass das eine oder andere wirklich schwierig gewesen ist mit Mama und Papa, dann führt das dazu, dass ich meine alten Glaubenssätze behalten muss. Und das ist auch der Grund übrigens, das ist auch der Grund, häufig, nicht immer, es gibt noch andere Gründe, warum nicht, also einige Menschen sagen, pass mal auf, Steffi, theoretisch ist mir das alles klar. Ich weiß auch, dass mit meinen Eltern und diese Glaubenssätze und so, und dass sie eigentlich nicht zu mir, ich kann es aber trotzdem nicht ändern. So, und das liegt häufig daran, dass ihnen zwar auch theoretisch klar ist, dass die Eltern vielleicht das eine oder andere nicht so gut gemacht haben, aber dass sie es nicht fühlen. Also diese gefühlte Einsicht, ja, es war wirklich schwierig, ne? Die wird abgewehrt, um dieses schlechte, schmerzhafte Gefühl nicht zu spüren. Und dann bleibt das alles nur sehr im Kopf. Und dann fällt es eben schwer, die alten Glaubenssätze zu verändern.
Da sagst du was glaube ich, viele Menschen haben, ne? So dieses, hey, ich habe es ja intellektuell, ich habe es gecheckt, so. Aber sie gehen halt nicht in die Erfahrung rein. Und wenn ich nicht in die Erfahrung reingehe, dann bringt mir das ja nicht so viel, dass ich es intellektuell gecheckt habe. Weil es ist keine Veränderung da. Und ich behalte das, was nicht meins ist, trotzdem bei mir, wie du gesagt hast. Und es bleiben meine Glaubenssätze. Jetzt ist es so, also ich bin zum Beispiel 44 und bin ja auch eben konditioniert durch meine Vergangenheit und habe ja so ein bisschen, also wir bauen ja auch unsere Persönlichkeit daraus. Ne? Ich habe jetzt 44 Jahre meine Persönlichkeit daraus gebaut. Mhm. Das Haus, was ich geerbt habe, muss das in jedem Raum eine 1+ sein und ich mich in jedem Raum, jeder Raum muss glänzen oder dürfen auch Räume bleiben, in denen ich eben, es auch schwierig ist, weil ja auch schwierige Emotionen auch zu mir gehören. Also ich finde so in unserer, oder in dieser Coaching-Branche wird ja oft so auch propagiert, okay, dann ist es nie wieder schmerzhaft oder schwierig. Aber das funktioniert ja auch nicht so wirklich, weil auch Wut oder Trauer oder Angst ist ja letztendlich auch eine Emotion von mir. Die Frage ist nur, wer hat die mich in der Hand? Genau, und deswegen die Frage, muss jeder Raum ein Wohlfühlraum sein, der glänzt, oder kann ich auch meine schwierigen Emotionen mitnehmen?
Steht ja eigentlich kein Bedarf, schwierige Emotionen mitzunehmen. Also warum sollte man die mitnehmen? Und ich merke halt immer wieder als Psychologin, ich gucke ja wahnsinnig auf die Strukturen. Das ist meistens eine Grundstruktur, die auch nicht besonders kompliziert ist, weil am Ende liegen die Dinge ganz einfach, wenn man auf der psychologischen Strukturebene schaut. Und ich mache jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, damit das verständlich bleibt, und versuche es mal so ein bisschen an dir lang zu hangeln. Wenn es jetzt, oder an dem, was du gesagt hast, entlang zu hangeln, ne? Also wenn du jetzt beispielsweise aus dem Elternhaus kommst, wo, also nicht du persönlich jetzt, ich mache es doch abstrakter, weil ich weiß ja gar nichts über dich. Also wenn jemand jetzt aus dem Elternhaus kommt, wo er häufig übersehen wurde, ja, und nimmt diese Kränkung mit ins Erwachsenenleben, mit den entsprechenden Glaubenssätzen, die ihm dazugehören, wie ich bin nicht wichtig, meine Wünsche zählen nicht, etc. pp. Dann ist er schneller gekränkt als andere Menschen, wenn er das Gefühl hat, ich werde nicht richtig gehört, oder ich sage was in der Teamsitzung und keiner geht drauf ein, oder ich sage meiner Freundin, die gerade beim Einkaufen ist, sag mal, kannst du bitte das und das noch mitbringen, und sie vergisst es vielleicht. Na, und dann werde ich getriggert und sage, aha, da haben wir es wieder, meine Wünsche sind nicht wichtig, das hat sie natürlich wieder vergessen beim Einkaufen und so weiter. Das heißt, von der Kränkung gehe ich schnell in die Wut. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein ungutes Gefühl. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ziehe ich mich beleidigt zurück und mache dicht, oder ich mache Vorwürfe und so weiter und so fort. Und das habe ich ja in meinem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, denke ich, ja so schön aufgemalt, dieses Schattenkind mit seinen Glaubenssätzen und seinen Selbstschutzstrategien. Also wie es sich dann verhält, wenn es in diese Emotion reinkommt. Ja. Und das ist ein Programm, ein Grundprogramm, Und der Rest ist nur noch Thema und Variation. Das heißt, wenn ich einmal mein Grundprogramm verstanden habe, dann ist der Rest nur Thema und Variation. Und um deine Frage zu beantworten, in diesem Sinne macht es eben keinen Sinn, die Wut stehen zu lassen, weil dann ist irgendetwas in mir nicht richtig gelöst. Wir müssen ja auch wirklich unterscheiden. Es gibt ja eine völlig angemessene Wut als auch wirklich adäquate Emotion, die uns auffordert, unsere eigenen Grenzen zu verteidigen. Und die soll ja auch da sein, weil die hat uns was zu sagen, die macht uns einen richtigen Handlungsvorschlag. Und es gibt aber auch die inadäquate Wut, die kommt eben aus einer vergangenen ungesühnten Prägung, wie es eben skizziert habe, von dem Menschen, der sich schnell übergangen fühlt, dann furchtbar gekränkt ist und dann halt in die Wut reingeht. Und diese Emotionen muss man ja unterscheiden und gucken, wie man erstmal, also der psychisch gesunde Mensch ist ja im Grunde genommen der Mensch, der alle seine Gefühle fühlen kann und auch angemessen ausdrücken kann. Und das heißt nicht, dass dieser Mensch auch mal stinkwütend werden kann und vielleicht auch mit gutem Grund. Und das heißt natürlich auch nicht, dass dieser Mensch total verzweifelt und traurig sein kann, wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert in seinem Leben. Das ist dann alles auch noch angemessen. Das heißt, auch der wird mal Lebenssituationen haben, die ihn umhauen können. Aber irgendwann kriegt das halt wieder geregelt. Und dieses, ich kann all meine Gefühle fühlen und ich erlebe mich eigentlich in den allermeisten Lebenssituationen als authentisch und nehme nicht verschiedene Rollen an. Das ist natürlich wirklich mit das Kernstück einer gesunden Psyche. Und das geht natürlich immer mit einer Selbstannahme einher. Also der Boden ist natürlich, ich kann mich so annehmen, wie ich bin und ich muss keine seelischen Verrenkungen machen in die eine oder andere Richtung, um irgendwie mit meiner mangelnden Selbstwertschätzung klarzukommen.
Super, darauf wollte ich hinaus. Du hast die richtigen Worte gefunden. Jetzt Selbstwertgefühl, ne? Wie ich mich annehme. Hast du was? Weil unser Selbstwert ist ja da, aber das Selbstwertgefühl schwankt ja. Wie ich mit meinem Selbstwertgefühl arbeiten kann, wie ich lerne, mich überhaupt anzunehmen und auch anzugucken mit allem, was ich so mitbringe.
Also das Wichtigste habe ich ja eigentlich schon gesagt. Das Allerwichtigste ist erstmal die Bestandsaufnahme, dass ich feststelle, wie ist denn überhaupt mein Selbstwertgefühl, welche Glaubenssätze finde ich davor? Und sich ein für alle Mal und auf einer tiefen emotionalen Ebene klarzumachen, dass diese ganzen miesen kleinen Sätze überhaupt nichts, und zwar 0,0, über meinen Wert aussagen. Dass sie gar nicht zu mir gehören. Dass sie das Ergebnis einer komplett willkürlichen Prägung sind, ja, die auch von meinen Eltern wahrscheinlich überhaupt nicht intendiert wurde. Die wollten das nicht. Es ist halt passiert. So, und ach übrigens, da habe ich jetzt noch nicht viel zu gesagt, das mache ich jetzt mal gerade in zwei Nebensätzen. Auch die Vorbildfunktion der Eltern spielt natürlich eine Rolle. Ne? Also ich kann eine ganz liebe Mama haben, aber wenn die mir immer so ein schwaches Frauenbild vorlebt, ne, mit sehr viel Ängsten und so weiter, dann kann sich das natürlich auch in mir festsetzen, so. Also, dass ich da meine Ängste und Unsicherheiten habe. Aber trotzdem werde ich mich im tiefen Kern irgendwie wertvoll fühlen, weil meine Mama fand mich ja wertvoll. Also, ich sage immer, wenn die eigene Mutter einen nicht lieb hat, das ist eine wirklich tiefe, wahnsinnig tiefe seelische Verletzung. Also der Vater ist natürlich auch sehr wichtig, aber irgendwie gefühlt ist die Mutter noch mal was anderes. Ne? Wenn selbst die eigene Mutter einen nicht lieb haben kann. Also so fühlt sich das dann ja an. Das ist echt ultra krass. Aber auch hier, es ist zwar eine tiefe Verletzung, aber es sagt dann etwas über die mangelnde Bindungsfähigkeit meiner Mutter aus, die dann auch wirklich einen Bindungsschaden hat und nichts über meinen Wert. Und das ist mal das Allerwichtigste. Und dann ist es eben wichtig im nächsten Schritt, was ist denn, was wären denn unterstützende Glaubenssätze oder was passt eigentlich viel besser in meine heutige Realität? Ach ja, so eigentlich genüge ich doch, wie ich bin. Und um zu genügen, muss ich ja nicht perfekt sein. Das ist übrigens einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Menschen mit einem labilen und einem stabilen Selbstwertgefühl, die ein stabiles Selbstwertgefühl haben. Die finden sich okay unter der Bedingung, dass sie auch Fehler machen oder dass sie auch Schwächen haben. Was nicht heißt, dass man alle Schwächen und Fehler akzeptiert. Man kann ja trotzdem versuchen, es besser zu machen und an sich zu arbeiten. Aber die haben nicht das Gefühl, sie müssten irgendwie noch richtiger sein. Die finden sich einfach richtig. Und das ist halt sehr, sehr häufig einfach ein Geschenk, was man bekommen hat. Von den Eltern, das ist meistens ein Geschenk. Aber man kann eben sich dieses Geschenk auch selber machen, indem man sich die Zusammenhänge verdeutlicht und dann eben sich schönere Glaubenssätze zurechtlegt. Ich mache jetzt immer den Sprung, weil dann ist ja so eine Leerstelle. Na, wenn ich plötzlich genüge, oh je, was mache ich denn dann? Und, wie du vorhin sagtest, richtigerweise, Sarah, dann verliere ich ja vielleicht auch erstmal ein Stück weit Kontrolle. Denn in meinem alten Programm kenne ich mich doch aus. Na, da muss ich einfach nur lieb und artig sein und die Angepasste und die immer gut gelaunte und hallo, wie geht's, bla bla bla. Das Programm kann ich. Und das heißt, wenn ich plötzlich denke, ich genüge und damit ja auch dann bessere Abgrenzungsfähigkeiten einhergehe, dass ich wirklich mal nicht mehr reflexartig Ja sage, sondern erstmal in mich Nein spüre, sag, will ich das jetzt wirklich oder lieber doch nicht? Also, dass ich auch mal lerne, Nein zu sagen. Beziehungsweise, wenn ich zu autonom bin, die Autonomen sagen ja sehr schnell Nein, weil die ja immer sich abgrenzen müssen und immer sich ganz schnell von Erwartungen erdrückt fühlen, dass ich dann auch mal mit einem guten Gefühl lerne, Ja zu sagen. Also es ist eben wirklich wichtig, dass ich beides kann, dass ich sowohl bindungs- und anpassungsfähig bin, als auch abgrenzungsfähig. Ja, dass ich beides kann, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, mich selbst zu behaupten, aber auch Fähigkeiten habe, um mich anzupassen. Und das schaffe ich dann ja viel besser unter der Voraussetzung, dass ich genüge. Und dafür brauche ich eben im zweiten Schritt bessere Glaubenssätze. Und dann auch in das Buch Das Kind in dir, da rede ich ja immer von Schutz- und Schatzstrategien, dass ich mir dann auch mal überlege, wenn ich jetzt nicht in mein altes Programm gehe, was mache ich denn dann? Na? Was mache ich denn dann? So. Und dass ich mir halt Dinge überlege, wie ich mich stattdessen verhalte. Was weiß ich, ich komme auf eine Party, bin total verunsichert, weil ich ja diese negativen Glaubenssätze habe und denke, ach, was sehen die anderen alle so viel besser aus und was sind die alle so viel interessanter als ich? Und dann gehen ja auch diese Selbstgespräche los und dieses Automonitoring, nennen wir das in der Psychologie, also man filmt sich selber und versieht den Film auch mit Kommentaren. Ach, guck mal, wie du dumm du wieder dastehst und dein Arsch ist bestimmt viel zu fett in der Hose, hättest besser was anderes angezogen und. Auf jeden Fall verkrampfe ich mich dann und halte mich an meinem Glas fest und mache vielleicht ein mürrisches Gesicht, weil ich gerade in meinem alten Programm, in meinem Schattenkind feststecke und das muss ich merken. Also deswegen sage ich immer Steffi Stahl Mantra, ertappen und umschalten, ich muss es merken. Wenn ich nicht merke in dem Moment, dass es mein altes Programm ist, mit dem ich mich gerade wieder identifiziere, dann läuft dieses Programm automatisiert ab. Dann bin ich die Sklavin meines Gehirns. Ich muss es merken, also ich muss mich ertappen. Dann, nein, ich bin okay, wie ich bin. Und jetzt kommen mal neue Verhaltensstrategien, also Schatzstrategien, Schutzstrategien. Da habe ich mich vorher vielleicht eher verschlossen und mit meinem mürrischen Gesicht noch dafür gesorgt, dass mich keiner anspricht. Habe ich mir jetzt Schatzstrategien zurechtgelegt und sage, pass mal auf, jetzt setze als erstes mal ein freundliches Gesicht auf und lächelst mal ein bisschen. Ich kann mir auch schöne Bilder machen, wie ich so innerlich im Sonnenlicht stehe. Also ich kann mir so ein richtig schönes Bild auch machen für meinen Sonnenkind-Zustand, ja, das, in dem ich gut bin. Jetzt machst du mal ein freundliches Gesicht. Jetzt hörst du mal auf mit dem Automonitoring, sondern du schwenkst jetzt deine Kamera mal und richtest sie auf die anderen Menschen. und interessierst dich einfach mal. Du interessierst dich jetzt einfach mal für die anderen. Und das ist nämlich immer der gesündeste Weg, auch um seine Ich-Angst zu überwinden, dass man sich einfach mal für die anderen interessiert. Im Zustand der Unterlegenheit ist man nämlich meistens nur mit sich selbst beschäftigt. Und so, und jetzt guckst du mal, wo irgendein Grüppchen steht, was noch so ein bisschen Öffnung hat. Stellst dich mal dazu, sagst, hallo, bin die Steffi. Ich kenne hier eigentlich so noch gar keinen. So, ne? In welchem Verhältnis steht ihr denn zur Gastgeberin? So. Und das müssten schon Riesenarschlöcher sein. Und so schlecht sind die Menschen nicht, zu sagen, du gehörst hier nicht her und wir wollen nicht mit dir reden. Also das ist, der Fall ist eigentlich unvorstellbar, ja. Und wenn sie es täten, dann wäre es auch nicht mein Fehler. Ne? Dann gehört das zu denen, nicht zu mir. Das wäre dann grob unhöfliches Verhalten und das brauche ich gar nicht zu mir rüberzunehmen.
Liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.
Tschüss.